Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Seien Sie herzlich begrüßt und ich freue mich, Ihnen gleich einen großen Namen der deutschen Literatur ankündigen zu können. Bodo Kirchhoff ist zu Gast mit seinem brandneuen Roman, der wieder alles hat, was diesen Autor seit Jahrzehnten auszeichnet. Eleganz, Raffinesse und eine so tiefgründig wie unterhaltsame Geschichte. Seit er sein Leben teilt, so heißt das Buch. Und wir hören, was Bodo Kirchhoff uns darüber erzählt, ganz ausführlich, weil er nämlich schönerweise die Stunde mit uns teilt, diese Lesart begleitet. Guten Morgen, Herr Kirchhoff, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Sie sind uns aus Frankfurt am Main zugeschaltet, wo Sie eines Teils leben. Ihr zweites Zuhause ist in Italien, südlich der Alpen am Gardasee. Wir waren ganz überrascht, dass wir Sie jetzt im kalten Winter Deutschland antreffen. Ist es am See nicht doch um einiges schöner und wärmer?
Also wenn Sie den Roman lesen, werden Sie auf eine Stelle auf zwei Seiten treffen oder drei Seiten, wo ich den Gardasee im Winter beschreibe. Und das ist dann die Antwort. Nein, im Moment fühle ich mich hier sehr viel wohler. Mhm.
Das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Natürlich ist es da im Winter nicht so schön, aber letzten Endes doch immer noch besser als in Frankfurt am Main, habe ich so gedacht. Der Gardasee ist ja der größte See Italiens. Ich habe es mal wirklich angeschaut. Gleich drei Regionen umrunden ihn sozusagen. Wo genau leben Sie da eigentlich?
Ich lebe in Venetien. Ich lebe auf der Ostseite und habe dadurch die Abendsonne. Ich lebe etwa in der Mitte des Sees mit einem Blick rüber nach Gardone und auf die Gardasee-Insel, die Isola de Garda. Und das Schöne ist eben, dort die Abendsonne zu haben.
Ich frage das natürlich so absichtlich, weil wir nämlich mit Ihrem neuen Roman gleich dahin reisen. Und See, Ort, Landschaft spielen eine große Rolle. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Und jetzt mit einem Schriftsteller, bei dessen Büchern die Literaturkritik immer ein wenig Haltung einnimmt, könnte man sagen, weil er ein Gentleman ist. Vornehm, diskret, mit dem Getöse des Literaturbetriebs, wenig am Hut hat, zurückgezogen lebt und großartige Bücher schreibt. Eins nach dem anderen, das ganz wunderbar ist und melancholisch macht, wie es einmal eine Kritikerin formuliert hat. Noch einmal willkommen, Bodo Kirchhoff.
Dankeschön.
In Frankfurt am Main sind wir mit Ihnen verbunden. Seit wenigen Tagen ist Ihr neuester Roman im Handel, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. So heißt er. Wissen Sie, was ich anfangs dachte, als ich nur den Titel las und sonst gar noch gar nichts wusste? Ach, guck an, der Herr Kirchhoff schreibt mal was Autobiografisches über sich und sein Leben mit einem Tier, einem Hund vielleicht. Ich weiß, dass Sie einen haben, ne? Was für einen denn?
Das ist eine Hündin, die stammt aus Rumänien und die haben wir über einen Dienst, der Hunde aufließ, die sozusagen als Welpe auf die Straße gesetzt worden, bekommen. Und ein wunderschönes Tier.
Das und wie Sie sich mit Hunden auskennen, das spürt man jetzt im Roman. Das ist es nämlich geworden, mit fast 400 Seiten, auch ein ganz umfangreiches Buch. Und dort hat der Held eben auch eine Hündin, Ascha heißt sie. Er selbst ist so Mitte 70, lebt allein am Gardasee. Louis Arthur Schongauer ist sein Name. Man könnte ihn auch englisch aussprechen, weil er früher Schauspieler in den USA war, in Hollywood, Los Angeles. L.A. Schongauer hat man ihn da abgekürzt. Und sein Rang waren so ja, Nebenrollen in der zweiten Reihe, immer als der böse deutsche Nazi. Was ist er denn als Mensch für ein Typ, eine Persönlichkeit? Wie würden Sie ihn selbst beschreiben, diesen Schongauer?
Also zunächst mal hat er mit seinen Rollen als Mensch und von seinem Charakter her gar nichts zu tun. Und natürlich hat er darunter gelitten, dass er für solche Rollen äußerlich geeignet war. War immer schon ein zurückgezogener Mensch, der aber eine starke Anziehung auf andere hatte. Und damit musste er zurechtkommen, dass sozusagen eine Paradoxie, einerseits zurückgezogen zu leben und auf der anderen Seite anziehend zu sein. Und das hat ihn in seinem Leben auch in Schwierigkeiten gebracht. Und sozusagen die Ergebnisse ruhen in ihm als Wunde. Und in dem Roman tauchen zwei völlig verschiedene Frauen auf, eine jüngere und eine mittelalte Frau, und die rühren an diesen Wunden.
Für seine Schauspieler-Vita, da dichten sie ihm so eine kleine Rolle etwa in Spielbergs Der Soldat James Ryan an, auch einen im Englischen Patienten. Haben Sie ihn daher, Herr Kirchhoff,
nein,
so tatsächlich
nein.
Aus einem Film?
Nein, überhaupt nicht, sondern ich erlaube mir einfach Dinge aus der Realität zu nehmen und sie mit dem zu verbinden, was ich gerne erzählen würde. Das hätte nur zeitlich gepasst und es hätte auch von den Rollen, die es dort gab, gepasst.
Jedenfalls ist es eine selbstgewählte Einsamkeit, in die er sich da vergraben hat, in einem entlegenen Haus in der Nähe einer kleinen Ortschaft am Gardasee. Und an ihm nagen zwei dramatische Liebesgeschichten in seiner Biografie. Seine Ehefrau Magda, eine bekannte Tierfotografin, ist vor seinen Augen im Meer ertrunken. Dann gab es eine wesentlich jüngere amerikanische Geliebte, die hat sich erschossen. Wir erfahren die Details dieser Tragödien so nach und nach. Aber wie geht er mit dieser Trauer um, so mit tiefen Schuldgefühlen auch?
Naja, zunächst mal hat er das in sich völlig vergraben. Und wenn nicht zwei Ereignisse stattgefunden hätten, dass plötzlich zwei Menschen aufgetaucht wären, in dem Fall Frauen, die angefangen haben, Fragen zu stellen, wäre es wahrscheinlich auch dabei geblieben. Das eine ist eine junge Reisebloggerin, die ist bei ihm gestrandet in seiner steilen Zufahrt mit ihrem Wohnmobil und kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Das Ganze kurz vor Ferragosto, wo es keine Abschleppdienste und gar nichts gibt, weil das der höchste Feiertag dort ist. Und das andere ist eine Autorin, die ihn nochmal mit einem Porträt ans Licht der Welt holen will, aus der Vergessenheit holen will. Und beide stellen ganz unterschiedliche Fragen im Laufe des Buches und dadurch brechen diese an sich fast geschlossenen Wunden um ihn auf und nach kommt er ins Erzählen. Und wenn man mit einem Menschen ins Erzählen kommt, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist, dann löst dieses Erzählen immer mehr aus als das nur Erzählte. Und das sind dann, sagen wir mal, sehr zarte Liebesgeschichten, die sich entwickeln.
Mit dieser ersten jungen Frau, also der Reisebloggerin, die sich da vor seinem Haus verfährt, da will er will sie im ersten Impuls vertreiben, sogar mit einer Waffe in der Hand. Oh, ich habe gedacht, oje, das geht ja rasant los gleich.
Da muss man dazu sagen, dass seit Monaten immer wieder in seiner steilen Zufahrt Menschen zu wenden versucht haben, weil es auf dem Weg oberhalb nicht mehr weitergeht.
Naja, aber trotzdem,
Herr Kirchhoff. Ja, und da platzt ihm irgendwann der Kragen. Er hat vorher die Waffe entladen und er wollte einfach nur irgendwie, es war sozusagen ein Moment, wo ihm die Nerven durchgegangen sind.
Also ich hab gedacht, das geht ja gut los. War das die erste Szene, die Sie im Kopf hatten? Fühlt sich fast an wie so ein Film, ja?
Das war eine der ersten Szenen. Also ursprünglich war die erste Szene, dass die Autorin sich verfährt, wenn sie zu ihm kommen will. Und ich habe aber dann gedacht, dass es klüger ist, wenn die Reisebloggerin bereits da ist. Und dann habe ich das umgestellt. Und ich habe aber dann sehr schnell die Dramatik rausgenommen. Ich halte nichts davon, mit zu viel Dramatik eine Sache nach oben zu ziehen, sondern ich habe das ganz schnell versucht, auf ein menschliches Geschehen herunterzubringen.
Die junge Frieda ist da auch ultra cool und sagt, ja, was ist denn hier los? Ja, geht's genau. Doch so, ne? Also genau. Beruhigt sich alles dann ganz schnell. Frieda heißt sie so, die Reisebloggerin. Ja. Und sie freundet sich auch gleich mit Ascha, der Hündin, an. Und das ist schon mal gut. Und jetzt aber mal zur nächsten Störung, dieser Almut, Sie haben sie schon erwähnt, eine Journalistin, die extra anreist, um ein Porträt so über ihn als vergessenen Schauspieler zu schreiben. Er hat eigentlich überhaupt keine Lust dazu. Die ganze Zeit denkt er auch, hoffentlich kommt die gar nicht oder so.
Almut hat ihm einen handschriftlich geschrieben. Aha. Und dieser handschriftliche Brief, der hat ihn bewegt. Der hat ihn sozusagen leichtsinnig gemacht. Denn wer schreibt einem heute schon noch einen Brief? Und aufgrund dieses Leichtsinns hat er gesagt, gut, kommen Sie. Was er nicht wusste, dass Almut aktuell in einer tiefen Ehekrise ist und sozusagen selber in einem wunden Zustand zu ihm kommt. Und da schaukelt sich das eine mit dem anderen dann hoch.
Ich meine, die beiden Ladies, die ziehen den alten Hagestolz ja dann doch rein in ihr Leben und wirbeln so seins auch durcheinander. Und dann kann man sagen, entfaltet sich ja so ein klassischer Kirchhoff-Roman. So wunderschöner, sprachlicher Poesie, ganz behutsam, diskret entstehen so Beziehungen, Vertraulichkeiten, Gefühle. Ich meine, auch die zwei Gäste haben ja ihre privaten Päckchen zu tragen. Richtig, Almut mit ihrer Ehe, ne, haben sie schon gesagt. Es gibt so elegante Spannungsbögen. Wir dürfen dann wirklich nicht zu viel verraten, was sich alles tut. Aber der Grundton ist schon so in Moll, ne? Herr Kirchhoff, so Melancholie, Willkommen und Abschied. Ist es ein bisschen ein Altersroman geworden? Also ja, Held darf seinen Geburtstag feiern, seinen 75. Und also, ja, Sie hatten ja den gleichen letztes Jahr.
Also man muss, glaube ich, unterscheiden. Es ist vielleicht von außen betrachtet, als Genre kann man sagen, es ist ein Altersroman, aber aus dem Roman selbst heraus. Was mich betrifft, ist es so, dass ich so voll bin von Dingen. Ich schreibe seit gut einem Jahr in einem neuen, umfangreichen Buch. Also ich betrachte das für mich nicht als ein Alterswerk, wo man irgendwie mit seinem Oeuvre so halbwegs abschließt. Überhaupt nicht. Aber es ist natürlich von dem Grundton in dem Buch ist auch etwas von meinem eigenen Grundton. Das hat aber damit zu tun, dass ich ein starkes Gefühl für den Lebensbogen habe und für mein eigenes Alter. Was aber nicht heißt, dass ich nicht vorhätte, noch so viel wie möglich zu schreiben. Aber natürlich ist meine Situation, dass ich nicht mehr jung bin, in dieses Buch eingegangen.
Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und heute begleitet uns der Schriftsteller Bodo Kirchhoff mit seinem neuen Roman, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Von den Frauen in Ihrer Geschichte haben Sie uns schon erzählt, Herr Kirchhoff. Kommen wir jetzt zu einer weiteren wichtigen Heldin, die Hündin Ascha, mit der Mr. Schongauer sein Leben teilt, da im Haus am Gardasee. Was ist das denn für eine Verbindung zwischen den beiden?
Naja, das ist... Diese Hündin Ascha wurde gefunden als Welpe in einem Aschehaufen, wo sie sich gewärmt hat, deswegen auch der Name. Und sie war sozusagen, stand am Ende der Beziehung, der langjährigen Beziehung zu einer Frau, zu einer Tierfotografin, die dann, wie Sie schon sagten, eben in einer Brandung umkam. Und wenn Sie so wollen, ist sie wie ein Kind aus dieser Beziehung hervorgegangen, bei Schongauer geblieben. Und er teilt wirklich buchstäblich sein Leben mit ihr, weil es die engste Beziehung ist, die er in den letzten Jahren hatte, auch die kontinuierlichste, täglichste. Und es gibt ein paar Sätze natürlich immer wieder auch über das Wesen dieses Tieres. Einmal heißt es, Ascha weiß nicht, was Liebe ist, aber sie liebt. Und oder sie kann nie etwas dafür, er immer. Und gleichzeitig ist sie auch das Wesen, das ihn nie enttäuscht hat, ja, weil sie eben nichts dafür kann und er immer. Und das ist die unschuldigste Beziehung, die er je hatte. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Satz dabei. Mhm. Es ist eine völlige Unschuld in dieser Beziehung. Und das Buch oder der Roman handelt ja davon, dass Schongauer nach und nach begreift, dass sie ihn lange überleben wird. Und die Frage ist, welche Konsequenzen zieht man daraus?
Das Tierglück, das er gern selbst hätte, eins ohne vom Glück zu wissen. Das ist so einer der Sätze über das Wesen eines Tieres. Ich habe mir etliche herausgeschrieben beim Lesen. Das klingt so sehnsüchtig, so nach einem Zustand, den wir als Menschen niemals haben werden.
Ja, in dem Buch sind sozusagen mehrere Liebesgeschichten und das ist die einzig wirklich unschuldige darin. Das ist eine Sehnsucht, die wir alle haben und ich glaube, jeder, der einen Hund hat oder auch eine Katze hat oder eben eine Hündin in dem Fall, der weiß etwas vom Wesen dieser Beziehung. Und so geht es auch mir. Also ich lebe ja nicht allein mit dieser Hündin. Im Gegenteil, die ist viel mehr auf meine Frau konzentriert.
Wie heißt denn die eigentlich?
Die heißt Levia.
Levia.
Oder Alevia. Das ist ihr Name gewesen, mit dem sie hier ankam aus Rumänien. Und wir haben sozusagen das respektiert und ihr diesen Namen gelassen. Vor allem meine Tochter hat es so respektiert. Und also ich bin sozusagen nicht die Nummer eins für sie. Aber ich bin ein sehr, glaube ich, gründlicher Beobachter und bin natürlich auch jemand, wenn ich abends in die Wohnung meiner Frau komme und Levia springt mich an oder noch besser, wenn wir spazieren gehen und ich treffe sie, also wenn ich sie außerhalb sozusagen treffe und sie mich trifft, dann rennt sie auf mich zu und das ist jedes Mal neu ein richtiger kleiner Glücksmoment. Ja.
Also das schildern Sie bei Schongauer auch schön, ne? wenn Ascha so auf ihn zuspringt, wie glücklich sie ist und wie glücklich er dann ist. Jetzt lassen Sie uns aber doch wieder den Schwenk zur menschlichen Sehnsucht nach der Liebe machen, Herr Kirchhoff. Das ist natürlich das wesentliche Element in Ihrem Buch. Und ich habe sie ehrlich bewundert, wie souverän, diskret sie jetzt in diesem Roman das oberheikle Thema der alte Mann und die junge Frau behandeln. Das ist ja ein Minenfeld an Peinlichkeiten, oder?
Das ist ein Minenfeld an Peinlichkeiten und deswegen schreibe ich auch darüber. Ich habe auch in dem Buch davor Bericht zur Lage des Glücks über das Minenfeld der Peinlichkeit eines alten weißen Mannes und einer Schwarzafrikanerin geschrieben, weil ich glaube, dass das Einzige, was den Schriftsteller hier, der wir von niemandem bedroht werden, der wir schreiben können, was wir wollen, das ist es, das Einzige, was wir sozusagen dem entgegenhalten können, ist uns auf solche Minenfelder zu begeben und riskant zu schreiben. Mhm. Es ist nicht riskant zu schreiben, dass man gegen irgendeine Politik ist. Es ist aber riskant zu schreiben, wenn man sich eben auf solche Minenfelder begibt. Und es ist auch für mich die große Herausforderung des Schreibens, dazu eine Sprache zu finden.
Und das geht also bis auch ins Detail. Mir hat mal in ganz jungen Jahren eine Frau gesagt, sie finde nichts furchtbarer als alte Männer, die sich im Schwimmbad am Beckenrand die Zehennägel schneiden. Und ich musste prompt dran denken, als ihr Held Schongauer sich beim Anblick der jungen Frieda sofort das Gleiche vornimmt. Zitat, die Zehennägel sollte
er... Ja, das macht er aber nicht am Schwimmbecken, sondern das macht er diskret in seinem Bad.
Aber die Zehennägel sollte er noch in dieser Nacht kürzen. Ich habe wirklich geklatscht. Chapeau, Herr Kirchhoff. Sie sind sich aller Lächerlichkeiten von uns Männern voll bewusst.
Nicht nur von Männern, sondern ich bin mir auch der menschlichen Schwächen, ob bei Männern oder bei Frauen, bewusst. Für mich ist sozusagen die Schwäche ist für mich das Terrain, in dem ich mich immer bewegt habe. Man sagt ja auch, man ist schwach. Jemand hat einen schwach gemacht, sagt man, anstelle von man hat sich verliebt, ja. Und dieses ganze Terrain der Schwäche ist das, auf dem ich mich immer bewegt habe. Das ist das, was mich immer am allermeisten interessiert hat. Mich hat nicht interessiert, was Menschen tun sollten, damit sie toll sind, sondern mich hat interessiert, wie sie tatsächlich sind und wie sie in dieser Schwäche umgehen und wie sie damit leben und wie sie ein Stück weit natürlich auch dort herausfinden.
Ja. Aber nochmal so unter uns Männern, ich bin ja auch schon so ein altes Möbel, in Würde abdanken, ist das nicht die Pflicht eines Mannes im Alter, wenn es um die Liebe geht?
Ja, das hört sich schön an, aber das funktioniert natürlich so nicht, weil die Gedanken altern ja nicht mit. Und die bleiben und die Fantasie altert auch.
Aber die Hülle,
Herr Kirchhoff, ja, das ist richtig. Körper. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und trotzdem muss man dem Rechnung tragen, dass die Gedanken nicht mitaltern. Jetzt ist die Frage, wie trägt man dem Rechnung? Indem man sich Rechenschaft ablegt, ist für mich eine Möglichkeit. Und die andere ist natürlich, dass sich die Liebe immer mehr in die Fantasie verlagert. Ja, und das ist ja auch hier in dem Fall so. Schonbauer hat nicht einen Moment sozusagen ein scharfes Auge auf Frieda. Nicht eine Sekunde. Sondern er spürt ganz genau bereits, wann ein Blick zu lang wird und dreht sich weg. Und anders ist es bei Almut Stein. Almut Stein ist für ihn nochmal eine unglaubliche seelische Herausforderung, der er sich auch ein Stück weit stellt. Und zwar auch stellt, dass sie ihm, indem sie natürlich wieder weggeht, Schmerz zufügt. Also man muss sich, ich glaube, im Alter muss man sich dem stellen, dass aus den Wünschen, die man hat, am Ende ein Schmerz resultiert. Wer nicht bereit ist, diesen Schmerz auf sich zu nehmen, der sollte gar nicht erst anfangen, sich was zu wünschen.
Nur weil wir jemanden lieben, ist der uns nicht das eigene Glück schuldig. So heißt es auch bei Ihnen.
Richtig.
Ihr dauerhafter Erfolg beim Publikum, Herr Kirchhoff, und auch bei der Kritik, den Deutschen Buchpreis haben Sie bekommen und zig Auszeichnungen. Das liegt, glaube ich, auch wirklich daran, dass Sie seit über 30 Jahren
Seit 45 Jahren.
Ja, na, sagen wir mal, ich zähle sie so ab dem Infanta-Roman Anfang der 90er Jahre immer als der Schriftsteller über die Liebe. So tiefgründig wie anschaulich und immer wieder neue Facetten. Es scheint nicht aufzuhören. Sie lernen offenbar immer auch selber hinzu. Jetzt auch mit diesem Roman?
Sagen wir mal so, ich werde älter und über das Älterwerden mache ich neue Erfahrungen mit mir. Ich mache aber auch immer neue Erfahrungen, sagen wir mal so, ohne meine Frau, die eine wundervolle Erstleserin der Dinge ist, die noch nicht fertig sind. Das Unfertige würde ich keinem anderen in die Hand geben. Und diese Auseinandersetzung und Gespräche, die wir da führen, die sind sicher sehr hilfreich. Das andere ist, dass ich seit über 20 Jahren mit ihr zusammen Schreibseminare mache in unserem Haus am Gardasee. Und da waren inzwischen sehr viele Leute, wunderbare Leute, die wirklich große Talente zum Teil auch sind, trotzdem aber Schwierigkeiten haben, am Ende daraus ein Buch zu machen. Und auch da habe ich, da waren natürlich überwiegend Frauen, da habe ich sehr viel, glaube ich, über Frauen und über Liebe und Sehnsucht gelernt in diesen Seminaren. Und auch das fließt in die Bücher ein.
Danke soweit, Bodo Kirchhoff. Sie bleiben bei uns in dieser Lesart mit Ihrem neuen Roman Seit er sein Leben mit einem Tier teilt bei DTV. Ganz frisch erschienen mit 384 Seiten für 24 Euro. Und was wir uns noch aufheben, dass dieses Buch auch ein großes Naturschauspiel geworden ist.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Und jetzt mit einem neuen Roman, auf den ich persönlich sehr gespannt bin, weil ich die Bücher von Sigrid Nunes so liebe. Die Autorin aus New York City mit ihrem hinreißenden Hundeschnauz-trockenen Stil. Vor 3 Jahren war sie bei uns mal zu Gast in der Lesart. Und nun, heute auf den Tag, erscheint ihr neuester Roman auf Deutsch, Die Verletzlichen, heißt er. Und unsere Kritikerin im Studio, das ist die Maike Fessmann. Hallo, guten Morgen. Ja, gleich vorweg, Frau Fessmann, ich bin ja beileibe nicht der einzige Fan. Sigrid Nunes hat inzwischen auch bei uns viele begeisterte Leserinnen und Leser. Die Kritik ist eh immer hin und weg. Ist das wieder so herrlich geschrieben, wie es nur diese Autorin kann, wie ich finde?
Ja, das ist so geschrieben, wie man es von ihr kennt, in einer Mischung aus Gefühl und Intellekt, wie hingetupft und mit sehr vielen Bezügen zu anderen Autoren, die sie ganz freihändig mit reinnimmt, weil sie eben auch Schreiben lehrt und sich da sehr gut auskennt. Und sie beginnt mit einem Satz, es war ein launischer Frühling, einem Satz von Virginia Woolf aus Die Jahre.
Und worum geht es jetzt im Roman? Wer sind denn diese Verletzlichen?
Ja, es geht um den Lockdown, Frühjahr 2020, also um Covid. Und die Verletzlichen sagt uns ja in der Hinsicht auch sofort was, die Vulnerablen. Und sie selbst lebt in New York City, die Erzählerin, die sehr viel Ähnlichkeit hat mit Sigrid Nunes selbst. Sie macht Spaziergänge, freut sich, dass sie den Central Park mal für sich alleine hat, macht all die Dinge, die man eben getan hat damals. Und dann sagt eine jüngere Freundin so nebensächlich zu ihr, du kannst zwar frische Luft schnappen, aber du sollst doch nicht herumlaufen. Und das löst bei ihr sowas aus, dieser Ausdruck, als wäre ich eine schrullige, ziellos herumirrende alte Frau. Und das ist dieses Motiv, dass dieser Ausdruck vulnerable, verletzliche einerseits ein Schuss ist und auf der anderen Seite ein Stigma.
Was passiert denn aber dann?
Ja, die zentrale Achse des Romans ist auch hier ein Tier, ein Papagei. Sie soll den Papagei einer Freundin hüten, die in Kalifornien gestrandet ist, beim 70. Geburtstag ihres Schwiegervaters gestrandet ist. Und sie sagt ihm gern zu, denn es ist eine zauberhafte Wohnung, bestens ausgestattet. Sie freut sich, dass sie so eine Aufgabe hat, geht dorthin, findet den Papagei sehr schön, kümmert sich um ihn, sie soll mit ihm spielen, sie soll ihm Gesellschaft leisten. Dann taucht aber plötzlich ein junger Mann wieder auf, der diesen Papagei ursprünglich hüten sollte. Und das passt ihr zunächst überhaupt nicht, dass dieser Mann jetzt auftaucht.
Und dann gibt es eine Dreiecksgeschichte. Ich meine, wir haben gerade mit Bodo Kirchhoff über seinen Roman, wo ein Hund eine Hündin eine zentrale Rolle spielt, gesprochen. Hat der Papagei eine Rolle? Ich meine, Sigrid Nunes, wie mir einfällt, früheren Büchern kamen eine Katze und eine Dogge vor, die durften auch selber erzählen. Hat der Papagei da eine wichtige Funktion?
Genau, in dem Roman Der Freund war es ja eine Dogge, praktisch ein Tier, das ihr vermacht wurde von einem Freund, der sich das Leben genommen hat. Den National Book Award hat sie für dieses Buch damals bekommen. Und dieser Papagei spielt schon eine sehr wichtige Rolle, aber eigentlich würde ich fast sagen, es ist eher der Käfig des Papageis, die Voliere. Mhm. Es ist so eine Binnenstruktur im Roman, ein Raum für Flugexperimente, würde ich sagen. Und eine Freundin sagt ihr dann auf den Kopf zu, dein Problem ist nicht, dass du diesen jungen Mann nicht kennst, dass du die Isolation mit einem Fremden teilen musst. Dein Problem ist, dass dieser junge Mann sehr schön ist und er macht dir klar, dass deine Möglichkeiten geschwunden sind. Er erinnert dich an deine verlorene Jugend. Und dann reißt sie sich zusammen und sagt, ja, irgendwas ist dran. Sie sagt das sehr viel lakonischer, Nunes. Und lässt sich dann doch auf diesen Mann ein, der eben selber auch ein Verletzlicher ist. Er hat nämlich psychische Probleme und er nimmt Cannabis und Psilocybin und die beiden landen auf dem Sofa, träumend auf dem Sofa, bespaßen den Papagei und sie bearbeitet ihre Ängste und ist eigentlich dann sehr zufrieden in dieser Voliere, mitten in dem Roman, der viele andere Geschichten auch noch erzählt.
Es ist so eine erzählerische Eigenart von Sigrid Nunes, dass sie ihre Romanfiguren fast immer namenlos lässt. Also im letzten Buch hieß es immer nur der Mann, die Ehefrau, die Geliebte. Das ist jetzt auch so, ne?
Nein, das ist in diesem Roman tatsächlich einmal anders. Es gibt eine Unzahl von Freundinnen, die haben alle Blumennamen. Also Rose, Violet und auch sie selbst spricht davon, sie hat sich ein Pseudonym gesucht und hat im Internet ihren Namen eingegeben und dabei kam Sugared Nouns raus, also gezuckerte Substantive, was ein dezenter Hinweis darauf ist, dass Sigrid Nunes ihren eigenen Namen wohl eingegeben hat und dies dabei herauskam. Und es hat auch noch eine innerliche Bewandtnis, weil sie beschreibt einfach auch das Altern einer Frau und was sich verändert. Und sie sagt früher, die Erzählerin sagt, früher habe sie Hortensien gehasst. Sie fand immer, das sind alte Frauenblumen. Und plötzlich mag sie Hortensien. Und dadurch werden praktisch die Namen von Blumen zu den Namen von Freundinnen. Finde ich eine sehr schöne Idee.
Ich lese dieses Buch auf jeden Fall, wie ich alle Bücher von ihr ebenso schätze. Wer die Sigrid Nunes jetzt noch nicht kennt, Frau Fessmann, ist das eine gute Gelegenheit, jetzt mit dem Roman anzufangen, sie zu entdecken?
Das ist eine sehr gute Gelegenheit, weil diese Mischung aus Strenge und Spiel sehr gut aufgeht in diesem Roman und eben auch das, was wir erfahren haben im Lockdown, dass Verletzlichkeit etwas ist, was eben stigmatisiert, andererseits aber auch ein Zeichen für Lebendigkeit ist, für die Schöpfung ist, für die Verbindung von Mensch und Tier. Also es ist ein sehr schönes Buch über eine sehr merkwürdige Zeit.
Danke, Maike Fessmann, über Die Verletzlichen, den neuen Roman von Sigrid Nunes. Jetzt auf Deutsch im Aufbauverlag erschienen mit 224 Seiten für 22 Euro. Übersetzt hat das Buch Annette Gruber. Ab heute ist im Handel, mehr dazu wie immer online. Was weiß er schon über Frauen und die Liebe, fragt sich der Held im neuen Roman von Bodo Kirchhoff, der uns heute in dieser Lesart darüber begleitet und darüber viel weiß über die Liebe. Und es ist erneut ein großes Buch geworden über die Sehnsucht, die Vergänglichkeit auch und über ja die endlose Sehnsucht nach der Liebe. Aber ganz wesentlich für die Atmosphäre ist auch der Ort, die Gegend, Herr Kirchhoff,
entscheidend,
im Roman, dieses Grundstück mit Blick auf den Gardasee, das kleine Haus, das L.A. Schongauer da am Hang bewohnt. Sie sind selbst da zu Hause. Was bedeutet es Ihnen? Sie sagten jetzt selber schon entscheidend.
Das Entscheidende ist, dass ich diese Gegend sehr in mich aufgenommen habe und beim Schreiben sozusagen nicht drüber nachdenken muss. Das ist eines der Bücher gewesen, die ich sehr gern geschrieben habe. Also das war zwar viel Arbeit, aber es war keine Quälerei. Und das liegt daran, dass diese Gegend so in mir ist, dass ich sozusagen da nicht in mir schürfen muss, sondern das ist einfach da. Das ist ein Teil der inneren Atemluft. Und ich kenne diesen See in all seinen Nuancen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich kenne den nicht nur von der Urlaubsseite, sondern ich kenne den auch von einer ganz grausamen Seite, von einer zerstörerischen Seite und von der Seite, die nie bei den durchweg schlechten Filmen, die es über den Gardasee gibt vor allen Dingen in diesen Filmen, die so im Fernsehen gezeigt werden, so im Sinne des Urlaubs, das sind fast alles nur schlechte und falsche Bilder.
Aber weil Sie gerade sagen, also Sie schildern im Roman einen alljährlich eintreffenden Sturm. Und ich muss auch sagen, das liest sich wie eine Szene in einem Katastrophenfilm. Also wirklich Armageddon, fast der Untergang.
Das
also wenn du
keine,
dich da nicht schützt, bist du tot.
Keine Übertreibung, es ist keine Übertreibung. Ich habe diese Stürme erlebt.
Das ist jedes Jahr so?
Das ist nicht unbedingt jedes Jahr so, aber sagen wir mal jedes zweite oder dritte. Ich habe es mehrfach schon erlebt im Laufe der fast 25 Jahre oder 26, die ich dort lebe oder die wir dort leben. Und das letzte Mal war eben so, dass man wirklich alles verbarrikadieren musste. Und als wir die Tür aufmachten, war es eine weiße Landschaft auf Hagel mit Sturzbächen, die sich der gesamte, da ist ein etwas tiefer gelegener Raum, der war überschwemmt. Also es war eine richtig bedrohliche Situation. Und es ertrinken auch jeden Tag, jedes Jahr Menschen in diesem See. Und der See kann binnen weniger Minuten so aufgewühlt sein, dass man absolut verloren darauf ist. Ja, ich habe selber zweimal in meinem Boot Stürme erlebt, die jäh aufgezogen sind und möchte es nicht wieder erleben.
Jetzt haben Sie sich schon beklagt über die vielen Klischeefilme, die über den Gardasee gedreht werden. Bücher gibt es ja doch einige über den Gardasee. D.H. Lawrence, italienische Dämmerung.
Das schönste und beste Buch ist von D.H. Lawrence und ein sozusagen schon sehr altes Buch eigentlich, ja. Wo aber das Wesen der Menschen und auch das Wesen der Landschaft sehr schön erfasst wurde.
Also ich muss sagen, ich bin mit Ihnen jetzt in diesen kalten Berliner Wintertagen so gerne dahin gereist und dachte mir, du musst da mal hin. Ich war einmal in frühester Jugend da, aber hatte irgendwie keinen richtigen Blick für die Schönheit. Aber es ist schon so eine Hommage auch an die Gegend.
Natürlich, ne? Es gibt Sommersituationen, die sind zu schön, um wahr zu sein, sagen wir mal. Und diese Situation des zu schön, um wahr zu sein, interessieren mich besonders, weil es eine Herausforderung ist, auch wiederum dazu eine Sprache zu finden. Das ist eine ähnliche Herausforderung wie eine Sprache zur Liebe oder zur Sexualität zu finden, weil das alles Bereiche sind, wo die Dinge zu schön sind, um wahr zu sein.
Wann geht's wieder hin?
Es geht jetzt wieder hin an vor Ostern, also Ende März. Da geht's aber nur hin, glaube ich, um Rechnungen zu bezahlen und die Schäden, die kleinen, die Winterschäden zu betrachten.
Und die Levia ist dabei?
Die ist dabei und springt in der ersten Sekunde, erobert sie ihren Garten zurück, ja.
Herr Kirchhoff, heute haben wir Sie in Frankfurt angetroffen. Morgen Abend werden Sie dort im vermutlich vollgepackten Literaturhaus die Premiere Ihres
Sehr
Romans feiern.
Ja. Ne? Ja.
Alles Gute dafür.
Vielen Dank.
Und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben.
Das habe ich sehr gern getan.
Hier im Deutschlandfunk Kultur. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Und leider haben wir auch heute eine traurige Nachricht. Der russische Dichter Lew Rubinstein wurde vor einer Woche auf einem Zebrastreifen in Moskau von einem Auto angefahren. Gestern ist er an den Folgen dieses Unfalls gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Rubinstein galt als entschiedener Putin-Kritiker. Kurz nach dem Angriff auf die Ukraine gehörte er zu den ersten Unterzeichnern eines Appells russischer Autorinnen und Autoren, die Wahrheit über den Krieg zu verbreiten. In seiner Literatur schuf sich Lew Rubinstein ein ganz eigenes Genre, die Karteikartenpoesie, hat man sie genannt. Vor gut 10 Jahren war er damit einmal in Deutschland und wir hören Lew Rubinstein von damals in Kassel mit der Übersetzerin Anja Utler.
Was brachte sie eigentlich dazu, sich jäh umzudrehen und totenbleich zu werden?
И что же там такое случилось, после чего, встретив его случайно на ступеньках оперы, она взглянула на него так, будто бы увидела впервые.
Und was mag da wohl passiert sein, dass sie ihn später, als sie ihm zufällig auf der Treppe vor der Oper begegnete, so anschaute, als sähe sie ihn zum ersten Mal?
Seine Karteikartenpoesie Lew Rubinstein in Deutschland. Zuletzt erschien auf Deutsch 2021 ein lyrischer Jahreskalender von ihm in der Friedenauer Presse. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt Lew Rubinstein den vielleicht letzten freien öffentlichen Intellektuellen Russlands, spricht von einem unersetzlichen Verlust. Dem schließen wir uns an. Seine wichtige Stimme wird Russland und der demokratischen Welt uns allen fehlen.